Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben schon den 2. Juli heute und es ist so, dass ein halbes Jahr schon wieder von 2023 rum ist. Wir haben immer noch oder wir haben wieder, kann man auch sagen, nach Covid Präsenzgottesdienst und sind froh darüber, dass wir ihn noch behalten dürfen, dass wir sowas nicht nochmal erleben und begrüßen deshalb auch jetzt unsere Gäste, die im Internet zuhören. Und unsere Trema-Gemeinde, die Botschaft heute über Trema hört. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Am letzten Mittwoch hatten wir aus unserer Gemeinde eine Möglichkeit, das Wort Gottes unter einen Kreis von 40 Personen zu bringen. Und zwar vom IVCG. IVCG, Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute. Es waren sicher nicht alles Geschäftsleute da, aber es war eigentlich vom IVCG eingeladen worden. Ist ja auch gut. Es können ja auch andere das Wort Gottes hören. Und ich durfte sprechen und ich habe über meinen Lebenslauf erzählt, wie Gott gearbeitet hat. Und zum Schluss habe ich noch ein Verse aus Johannes 21 angehängt. Wer es hören will, kann ich gerne schicken und dass jemand da reinhört. Und diese Verse aus Johannes 21, die möchte ich heute in zwei Punkten nochmal vertiefen. Dass wir da, das sind sogar drei Punkte, guck an, ja, in drei Punkten vertiefen, dass wir nochmal speziell auf diese Punkte beleuchten. Generell der Überblick zu Johannes 21, den kennen wir alle, das ist ein wunderbares Kapitel, wo Petrus wieder zu den anderen Jüngern sagt, gehen wir wieder fischen und sie fahren raus aufs Meer und kommen am nächsten Morgen rein und haben nichts gefangen. Und dann steht Jesus am Ufer und hat ein Kohlenfeuer und sagt, habt ihr nicht noch ein paar Fische für mein Brot, was schon auf dem Kohlenfeuer liegt? Und dann sagen sie, wir haben nichts gefangen. Dann schickt Jesus sie nochmal raus und sie kommen mit 153 Fischen wieder. Das ist so im Schnellverfahren, dass die ersten Verse von Johannes 21. Und jetzt möchte ich drei Punkte herausgreifen, wobei Conny uns den ersten Punkt vorliest. Der ist in Johannes 21 und zwar Vers 3.
Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jeder Nacht fingen sie nichts.
Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Dauert einen Augenblick. Ja, gut. Wir müssen uns vielleicht in die damalige Zeit hineinversetzen. Das war ja gerade Ostern gewesen und Karfreitag war davor, überlegt mal. Und dann ist Pfingsten noch nicht da. Das ist ja in der Zeit des Jahres 0, nicht? Oder 1, wie man sieht. Ja. Und da ist ja noch ganz frisch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und ist auferstanden an Ostern. Und jetzt müssen sie mit dieser Situation leben. Und das wollte ich einfach nochmal uns ins Gedächtnis rufen, dass das damals wirklich eine Zeit war, wo das ganz frisch ist. Wenn wir manchmal so Erlebnisse in unserem Leben haben, die klären sich, glaube ich, nach Monaten oder Jahren auch ab. Können wir, glaube ich, alle zustimmen, nicht? Dass man anders drüber denkt. Aber im ersten Moment kann ich mir vorstellen, dass man Dinge einfach sieht und sagt, boah, gell? Und dann hinterher kommt ein bisschen Öl auf die Wogen und dann geht das alles ein bisschen gemächlicher zu. Das ist das eine. Zum Zweiten ist es ja so, es war ihr Beruf. Und als ich mein Leben übergeben habe, hatte ich einen Handwerksberuf, den habe ich ja nicht an den Nagel gehängt. Ich habe ja nicht gesagt, sofort, ich höre auf. Hinterher hat Gott mich natürlich bewegt. Ich habe dann verschiedene Schritte gemacht, wo ich eben mich aus meinem ursprünglichen Beruf zurückgezogen habe, weil ich dann natürlich erkannt habe, dass Gott mich in eine andere Richtung hineinbewegen will, dass ich also Bibelstudium mache und dann eben auch in die pastorale Schiene komme, dass er mir dann die Rosenheimer Leibspeise auch noch dazu gegeben hat. Das ist dann natürlich wieder eine ganz andere Sache, aber das wussten ja, überleg mal, das wussten ja die Jünger auch nicht, die kannten ja noch nicht Pfingsten. Wir kennen heute Pfingsten und wissen, was da passiert. Und wenn wir hintersehen, die Petrusrede, die das Ganze erklärt, die ist ja hochintelligent und brisant. Keiner hätte dem, ist das nicht der Petrus, der Fischer, haben sie gesagt, der da. Gell? Und insofern kann man das auch auf sich beziehen. Ist das vielleicht so, Das ist die dritte Überlegung. Ist es vielleicht so, dass Sie reif waren für eine Auszeit? Ist ja einfach von allem. Manchmal hat man ja so, dass man sagt, ich muss einfach mal raus. Ich muss einfach mal Urlaub machen, ich muss einfach an was anderes denken, ich muss mal frischen Wind mir um die Nase wehen lassen, dass man einfach sagt, boah, ich verstehe das sowieso alles nicht. Und das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, was da passiert. Hat Jesus ihn ja immer auseinandergesetzt, aber sie haben das eigentlich nie richtig begriffen, gell? Das kam erst durch die Zeit. Und der vierte Punkt, den man auch noch ansprechen könnte, wäre, dass sie einfach mit der Situation ganz und total überfordert waren. Das hat sie einfach. Die haben da gestanden und haben gesagt, boah, was ist das? Wir stehen wie der Ochs vorm neuen Tor. Wie soll das jetzt weitergehen? Keine Ahnung. Und dann sind sie einfach wieder fischen gegangen. Das konnten sie, denn sie waren Fischer. Und die letzte Möglichkeit, die es auch noch gibt, die aber mit Sicherheit nicht der Fall war, sie wollten einfach aussteigen, sie haben die Nase voll, sie wollen mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Wir machen jetzt wieder unseren alten Beruf und schieben das Ganze über die Kante. Und jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Das ist der Vers 1 aus Johannes 21, der erklärt nämlich das. Oder der zeigt, warum das dann passierte.
Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer.
Eins.
Wie bitte?
Eins.
Ach so. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren.
Ja. Genau. Jesus zeigte sich ihnen. Danke, Conny. Das ist doch jetzt genau notwendig. In dem Moment, Jesus weiß doch, was mit seinen Jüngern los ist. Und diese Möglichkeiten, die ich in 5 Punkten genannt habe, die können ja bei den Jüngern auch unterschiedlich gewesen sein. Sie müssen ja nicht alle in einer Richtung gedacht haben. Und Jesus sagt, jetzt muss ich einfach nochmal mich ihnen zeigen. Jesus hat sich ja zwischen Ostern und Pfingsten 500 Leuten gezeigt. Und es war ganz wichtig, dass die ihn gesehen haben, dass sie einfach gesehen haben, der ist wirklich auferstanden. Der auferstandene Körper, gut, das ist eine andere Sache, da kommen wir gleich dazu. Aber die Soldaten haben ja Schmiergeld bekommen, dass sie erzählen sollen, sie haben die Leiche geklaut und die haben sie weggeschafft und was weiß ich, was für Märchen in die Welt gesetzt worden sind. Und wenn das Platz gegriffen hätte, hätten wir dieses Buch heute nicht gehabt. Seid ihr einig mit mir?
Ja.
So ist es. Das ist doch. Die Bibel und die ganze Geschichte wurde aufgeschrieben und das war wichtig, dass es aufgeschrieben wurde. Und die Schriften sind ja auch gefunden worden, Qumran. Sind sie ja gefunden worden in den Höhlen, in Behältern, wo die Schriften aufbewahrt wurden. Und da kann man es ja nachlesen. Das ist ja nicht eine spätere Sache, die einfach nur wie Märchen aufgeschrieben ist, sondern das ist wirklich das Wort Gottes, was wir von ihm bewusst diktiert worden ist, dass es festgehalten ist. Und da haben eben alle mitgeholfen und die Evangelien waren natürlich da gefragt und haben es auch dann festgehalten. Wir haben übrigens ein tolle Schrift gekriegt, die guckt mich immer an, da steht die 5 Evangelien und da ist das Evangelium von Paulus auch noch dabei, das ist die Apostelgeschichte, muss ich lesen, werde ich euch...
Briefe.
Ja, die Briefe, ja, Briefe. Briefe und ab, ja, gut, Briefe, genau. Also das könnte man als 5. Evangelium ansehen. Ne? Die Apostelgeschichte wird übrigens heute weitergeschrieben. Wir schreiben auch Apostelgeschichte. Ganz klar.
Ja.
Okay? Ist doch logisch. So, Jesus zeigt sich ihnen, um ihnen nochmal ganz klar zu sagen, was er schon wusste. Das habe ich am Mittwoch auch gesagt. Gott schaut immer auf unseren Lebensplan vom Ende her. Und wenn wir da sehen, was im 21 auch noch steht, er sagt ja sogar Petrus, das werden wir jetzt heute nicht lesen, er sagt ja sogar Petrus, wie er aus der Welt scheiden wird. Gell? Er wird mit dem Gürtel gebunden und kopfüber aufgehängt. Das war dann noch seine Sache. Also er kennt ja den Weg und er wusste aber auch, was Petrus vorher machen würde. Was er machen würde, der kannte mit Sicherheit, Jesus kannte mit Sicherheit schon die Pfingstrede im Voraus, die er dann Petrus eingegeben hat. Ganz klar.
Amen.
Und er wusste natürlich von dem Pfingstwunder, was passieren würde und was die Jünger verändern würde, dass die dann eben anders überhaupt auftreten konnten, als sie das bisher getan haben. Und er wollte letztlich auch, dass das Denken der Jünger neu fokussiert wurde, dass sie auf einen neuen, zukunftsweisenden Weg hinaufgestellt werden und dann führt er sie und leitet sie auf diesem Weg. Ganz klar. Jetzt kommt der Vers 4, Conny, aus Johannes 21.
Vier lesen. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht.
Ja, genau das. Das ist Vers 4. Ganz kurz. Die erkannten ihn nicht. Drei Punkte habe ich dazu. Die hatten sich das anders vorgestellt, wie er aussieht. Und darüber müssen wir heute auch nachdenken. Er hat einen auferstandenen Körper. Wie sieht er aus? Wie werden wir mal aussehen, wenn wir durchhalten bis zum Ziel und auch, wie Johannes 3,16 heißt, ewiges Leben haben mit einem neuen auferstandenen Körper? Wir werden uns wiedersehen und werden uns dann auch vielleicht nicht gleich erkennen. Hallo, ich bin der Peter. Ach, du bist es. Verstehst du? Das wird ja alles passieren. Also da lasse ich mal das so stehen, weil ich das nicht genau sagen kann. Das haben sie auch nicht festgehalten, warum sie ihn nicht erkannt haben. Und die andere Möglichkeit war natürlich so, dass sie voll aufs Fischen konzentriert waren. Die wollten ja fischen. Und dann haben sie gesagt, und wir haben sonst immer gefischt und immer haben wir was. Die haben diskutiert, warum haben wir heute nichts gefangen. Du hast die Netzlöcher zu groß gemacht, die sind alle wieder raus, du hast nicht aufgepasst. Und da hinten hättest du ziehen müssen. Könnt ihr euch vorstellen, die haben ja auch lamentiert. Und dann haben sie da hinten jemanden stehen sehen und haben gesagt, was will denn der da? So ungefähr. Ne? Der Ablauf kann ja ganz anders gewesen sein, als wir uns ihn vielleicht vorstellen. Und die einfachste Möglichkeit ist, es war einfach noch nicht hell genug. Ja? Sie erkennen ja später erst dann doch, dass es Jesus ist. Und deshalb war für mich einfach wichtig, diese drei Punkte nochmal aufzugreifen aus der Geschichte, denn den anderen Ablauf kennt ihr ja. Sie sind dann nochmal rausgefahren und haben dann eben Erfolg gehabt. Und ich meine, das größte Wunder ist doch, dass gestandene Männer, die Fischer sind, einen wildfremden Mann, ich beschreibe es mal so steht es ja in der Bibel, gesehen haben, der ein Kohlenfeuer brennen hat. Und der sagt zu ihnen, fahrt nochmal raus, A, ins tiefe Wasser, B, über Tage und fischt auf der rechten Seite. Er hat ihnen drei Anweisungen gegeben und dann haben sie 153 Fische gefangen. Das war gegen alle Fischertradition. Das haben sie noch nie so gemacht. Okay? Und das gibt dann wieder für Geschäftsleute und für Privatpersonen eben den Ansatz, nochmal darüber nachzudenken, wo ist eigentlich mein augenblicklicher Kurs? Bin ich da wirklich auf Kurs? Bin ich im Gottes Wort unterwegs? Bin ich auf seinem Weg? Habe ich das schon erreicht, was Gott abschnittsweise mir gezeigt hat? Wir sollen ja nicht so viel auf einmal kriegen, dann verfahren wir uns ja. Ich habe immer das Beispiel, wenn du in München mit dem Auto nachts losfährst, wie weit geht dein Scheinwerfer? Ich glaube 25 oder 30 Meter. Du siehst nicht den ganzen Weg bis Rosenheim. Du siehst nur das erste Stück. Okay? Unterhaching, dann kommt Kreuz München Süd, dann kommt Holzkirchen. Oh, da solltest du aber nicht abbiegen. Ich will geradeaus nach Rosenheim. Versteht ihr? Das ist ja auch so, wie wir gearbeitet haben. Und man soll sich nicht verhaspeln und dann kommt man nicht ins Stolpern. Und das ist eigentlich so ein wunderbarer Vers. Über den Johannes 21 kann man wirklich, könnte ich stundenlang sprechen. Das ist ein Vers, der mir so gefällt, weil er uns so viel Hoffnung gibt, eingefahrene Wege zu überwinden und etwas Neues zu machen. Und wie ich euch gerade, ich habe euch gerade vorher vorgelesen, ich werde jetzt meine Sicherheitszone verlassen. Das ist doch das. Veränderungen und Herausforderungen, die ich als Prophetie bekommen habe, sind automatisch etwas, wo du die Comfort Zone verlassen musst. Da musst du die Puschen ausziehen und musst die Gummistiefel anziehen und in Regen raus. Und das ist manchmal nicht bequem. Und das ist das, was eben Jesus ihnen zeigt, macht mal das, was ich ist. Er schickt uns nicht immer in Regen, so war das nicht gemeint. Aber er hat eben andere Dinge für uns, die vielleicht für uns erst so aussehen, dass sie nicht unbedingt unsere Lieblingsthemen sind. Gell? Ist es so?
Ja.
Gut, damit lasse ich mal die Betrachtung über...
Nö. Übers Fischen.
Übers Fischen lasse ich. Ich wollte gerade sagen, über Johannes 21. Der 21 wird ja noch interessant. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema. Der findet sich in Johannes 21, 15 bis 17. Da ist so ein Break drin plötzlich. Fischen ist vorbei und jetzt kommt etwas, was völlig anders ist. Und das liest die Conny uns jetzt vor.
Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe.
Danke. Das liest sich zuerst ganz leicht, gell? Und man findet eigentlich die Feinheiten gar nicht heraus. Habt ihr gehört, dass Jesus in den ersten beiden Malen den Petrus fragt: Liebst du mich? Und Petrus antwortet in den ersten beiden Fällen: Ja, Herr, ich habe dich lieb. Und im dritten Mal, als Jesus fragt, sagt Jesus zu ihm: Simon, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet: Ja, Herr, ich habe dich lieb. Da begibt sich Jesus auf Augenhöhe mit Petrus. Er schaltet einen Gang zurück. Und da müssen wir betrachten: Liebst du mich, ist die Agape, die göttliche Liebe. Und was Petrus benennt und worauf Jesus sich dann zurückzieht, ist Phileo, die weltliche Liebe, nicht die Sexualität, sondern die weltliche Liebe. Dass du Menschen liebst, dass du deine Ehefrau liebst, das ist Phileo. Aber die göttliche Liebe, die ist einfach schwer anzunehmen. Ich bleibe jetzt erstmal bei Petrus. Und jetzt müssen wir einfach mal uns in Petrus versetzen. Dem fallen doch in dem Moment ein: Oh, den habe ich doch verraten, den habe ich doch verschaukelt. Ich habe doch gesagt, ich gehöre nicht zu dem Haufen dazu. Die wollten mich doch auch verhaften und ich habe mich entzogen, ich habe mich zurückgezogen. Wie feige war ich doch da. Könnt ihr euch vorstellen, was in Petrus' Kopf alles vorgeht? Und jetzt fragt der Herr ihn: Liebst du mich? Boah, da kann er doch nicht antworten. Schon die Frage: Hast du mich lieb? Würde schon schwierig zu beantworten sein. Natürlich weiß er das. Und wenn ihr euch das mal vorstellt: Jesus hat diesen Mann längst vergeben. Jesus hat ihm vergeben, weil er schon am Kreuz gesagt hat: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, für die Leute, die ihn da rangenagelt haben. Dann hat er Petrus natürlich längst, und er hat ja mit Petrus einen Plan. Überleg mal, wie Jesus später Paulus, Saulus, du hast es auch vorhin schon angesprochen, wie Jesus Saulus vergeben hat, gell? Und weil er wusste, den kann ich in die Welt schicken, der wird die Heiden bekehren und wird eine große Arbeit leisten. Und eins müssen wir daraus erkennen, was Petrus eben auch für sich jetzt vielleicht, wo er davor steht: Wir müssen uns selbst vergeben können. Wir müssen uns selbst vergeben können. Das ist so wichtig. Das gibt uns eine neue Dimension in unserem eigenen Denken, dass wir, wenn wirklich mal was schiefgelaufen ist, wir nicht wie mit Wackersteinen rumlaufen, letzte Predigt vom letzten Sonntag, sondern dass wir wirklich frei werden, weil wir wissen, wir haben es ja schon ans Kreuz gegeben. Das ist natürlich Voraussetzung. Wir dürfen uns nicht selbst vergeben und sagen: Wurscht, das andere ist mir egal. Nein, da muss es hin, ist das Kreuz, was hier hängt. Da muss es hin und unsere Sünden müssen ans Kreuz genagelt werden. Dann vergibt sie Jesus. Und dann stehen wir aber vor uns selbst und sagen: Guck mal in den Spiegel. Ich kenne Leute, die können nicht in den Spiegel schauen, weil sie sich selbst darin sehen. Die brauchen Vergebung für sich. Agape und Phileo, das ist das, was hier herauskommt. Und wenn du mal überlegst: Liebst du mich? Fragt Jesus euch heute, jeden Einzelnen. Kannst du sagen: Ja, ich liebe dich, Herr? Oder sagst du: Ich hab dich lieb? Kann man lange drüber nachdenken. Lest euch diese Verse nochmal vor, die wirklich tief gehen. Und das ist etwas, wo man diese göttliche Liebe, die wir empfangen, auch einfach nicht als Einbahnstraße sehen. Und da möchte ich jetzt, dass die Conny uns einen weiteren Vers, nicht aus Johannes 21, da hören wir jetzt auf. Wir haben Matthäus 25 und da lesen wir die Verse 31 bis 39. Übrigens, Vergebung hattest du vorhin auch. Das war nämlich auch das Thema. Deshalb sage ich, da hast du heute Nacht auf meinem Schreibtisch geschaut. Nein. Der Heilige Geist ist das, ganz klar. Entschuldigung.
Ja. Conny. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht?
Merkt ihr was? Da ist die Liebe drin, die Jesus uns auch überträgt und uns fragt, liebst du mich oder hast du mich lieb? Und wenn wir nochmal diese Verse durchgehen, dann kann ich euch ganz einfach 7 Punkte nennen. Das ist aus diesem Text, den Conny gelesen hat, und zwar in Vers 35, fängt es an. Es sind die 7 Werke der Barmherzigkeit. Erstens, Hunger. Du warst hungrig. Zweitens, du warst durstig und ich habe dir zu trinken gegeben. Drittens, du hast mich aufgenommen und hast mir eine Wohnung gegeben oder einen Platz gegeben, wo ich mich aufhalten kann. Viertens, du hast mir anzuziehen gegeben. Fünftens, du hast dich um mich gekümmert, als ich im Gefängnis war. Und sechstens, und ihr habt mich besucht. Krankenbesuche und auch manchmal nur Besuche von Menschen, die sich einfach freuen, die einsam sind. Das waren 6, gell? Mhm. 7. steht nicht drin. Was ist das? Tote begraben. Das mache ich übermorgen. Eine Frau von Essen am Samstag ist gestorben und um 13 Uhr am Dienstag ist die Beerdigung. Ich begrabe die Toten. Und wenn wir diese 7 Punkte sehen, ist das unsere Gemeindeaufgabe und das ist unsere Aufgabe, eingebunden für unseren Sozialdienst auch im Fürrosenheimer Leibspeise. 7 Werke der Barmherzigkeit. Es gibt aktive, die wir machen, und es gibt passive, finanzielle Unterstützung zum Beispiel. Es gibt eine Sache, die ich auch nennen darf. Wir haben in einer katholischen Kirche haben wir unsere Station für unsere Lebensmittelausgabe, für Heiligabend und für Essen am Samstag. Da haben wir den großen Saal und unten haben wir einen Raum, wo wir Lebensmittel ausgeben können. Der Pastor, ein sehr guter Freund von uns, der jetzt leider in Freising ist, neu ist versetzt worden, der sagte mir mal, Peter, das, was du leistest, können wir von unserer Gemeinde aus nicht leisten. Ich bin froh, dass du da bist und ich unterstütze dich finanziell. Er ist auch in die 7 Werke der Barmherzigkeit mit eingebunden. Und das ist auch etwas, jeder, der uns unterstützt, wird auch den Segen haben, weil er es nicht selbst leisten kann. Vielleicht hat er gar nicht die Berufung dafür. Aber er weiß, dass diese Bibelverse ihm ins Herz gehen und er uns unterstützt für unseren Sozialdienst. Wie viele andere auch. Und wenn es jemand hört, der uns schon jetzt unterstützt, dann danke ich ihm von Herzen. Und ich sage, das ist der Dienst, wo Jesus uns fragt, liebst du mich? Wo er uns fragt, was du dem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, können wir gar nicht anders. Das ist unser Weg. Und dann können wir uns natürlich fragen, ja, wann? Und jetzt kommt die Antwort in Vers 40.
Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, Und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan.
Das ist es. Also wir haben Jesus zu essen gegeben, wir haben ihn zu trinken gegeben, haben ihm Wohnung gegeben. Das ist all das. Wir haben genau diese Dinge, die wir hier leisten. Und dafür bin ich dankbar. Ich sage das nicht aus Stolz, sondern sage es einfach, weil Gott uns diesen Weg gezeigt hat und den machen wir ohne Wenn und Aber. Und wenn wir jetzt zurück überlegen auf Petrus, dann hat genau Jesus ihn darauf vorbereitet, auf seine erste Gemeinde, denn er ist für die Juden zuständig gewesen. Dann hat später Paulus ist dazu gekommen und er ist für die Heiden, er ist bis Rom, hat er evangelisiert. Und seine erste Gemeinde, aus der sind wir auch heute entstanden. Wir haben genau diesen Weg sind wir gegangen, so wie unsere Brüder, die vorher als Fischer gearbeitet haben, so haben wir auch geändert mit anderen Dimensionen, aber wir sind auf demselben Weg unterwegs. Und wenn man dieses Wort von Petrus, liebst du mich, hast du mich lieb, wenn man das genau überlegt, das ist doch dann, wenn man jetzt den Matthäus 25 dazu schaltet, ist das ein absoluter Missionsbefehl. Da ist ja der Missionsbefehl nochmal beim Petrus eingehämmert worden, dass er das genau tun kann, wenn wir die Johannes 21 Verse mit Matthäus 25 verbinden. Und darüber bin ich dankbar. Und dadurch habe ich eine Ruhe in mir, einen Frieden in mir, weil ich weiß, wir sind richtig unterwegs und wir werden richtig unterwegs bleiben, weil wir auf den Herrn hören. Halleluja. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören, ihr im Internet und auf Trema. Ich segne euch jetzt und wir freuen uns, euch am nächsten Sonntag wieder da zu haben, dass ihr wieder die Botschaft hört, die gute Nachricht, die Gott für euch auch bereitet hat. Und jeder wird sich wiederfinden und jeder wird ein Stück davon mitnehmen. Und ich bin froh über Rückmeldungen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne über Internet oder Telefon. Halleluja. Amen.